Worte Sie verstehen, nicht? Wenn nicht, geben Sie einfach die Hand. I can speak in English also, if you want to. But, as your leader told me, you are real fond to learn the German language. Und es ist auch eine sehr schöne Sprache und darum rede ich jetzt erstmal in Deutsch. Wie gesagt, wenn Sie etwas nicht verstehen, melden Sie sich einfach und sagen Sie. Ja, ich selber bin in dieser Stadt für die Kultur verantwortlich, für alle Aspekte der Kultur, für Theater, für Museen, auch für das, was Sie da in dem Haus haben, ein Natur- und Völkerkundemuseum, für die Bibliotheken und für alles, was sonst mit der Kultur zu tun hat. Büchereien und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen anders in Deutschland organisiert als in Amerika. Wir haben hier sehr viel mehr Aufgaben auch der Kultur in der öffentlichen Hand. In Amerika ist sehr viel mehr privat. Wir haben viel mehr Sponsoren, die die Theater bezahlen und so. Während hier ist doch sehr viel, ein großer Teil auch des Haushaltes, des Budgets der Stadt geht in die kulturellen Einrichtungen. In Wittenberg sind das 5% des Haushalts. Und das ist schon eine Menge, das sind ungefähr, wenn Sie es in Zahlen wissen wollen, Stadt bezahlt für die Stadt. Gut, Sie sind aber jetzt hier nicht, um die moderne Stadt kennenzulernen, Sie können aber das auch natürlich erfahren, wenn Sie wollen, sondern Wittenberg ist ja bekannt wegen seines Eros Hieronymus, Martin Luther, nach dem die Stadt auch jetzt heißt. Der Name ist wirklich Lutherstadt Wittenberg, nicht nur Wittenberg. Lutherstadt ist auch nicht sein Name, der Hieronymus, sondern ist richtig der Name der Stadt. Sie finden das, wenn Sie ein Telefonbuch zum Beispiel gucken, bei den Städten finden Sie es unter L, nicht unter W. Ja.
Seit wann ist das? Seit der Wende?
Seit der Wende. Ja. Es war schon immer mal so ein Wunsch der Stadt, so genannt zu werden, aber es hat nie richtig geklappt. Und in der DDR-Zeit wollte man Luther auch nicht so gerne haben, so von der Obrigkeit, das wollten die nicht so gerne. Da hat man die Stadt sogar manchmal Chemiestadt Wittenberg genannt, weil es hier große chemische Industrie gibt. Gas und auch. Ja, aber wie gesagt, Martin Luther hat hier gewirkt und gearbeitet. Hier, wo wir jetzt stehen, das war früher das Westende der Stadt. Hier hört die Stadt auf, da vorne sehen Sie noch so kleine Reste der Befestigungsanlagen. Vielleicht können wir nachher auch da mal hingehen. Es war ein riesiger Wall, ganz gewaltige Mauern und Gräben, noch bis Ende des 19. Jahrhunderts. Also das wurde immer größer gebaut, noch bis in das Deutsche Kaiserreich. Erst dann unter Wilhelm I. ist es entfestigt worden. Bis dahin war die Stadt in diesen Mauern gefangen. Ja, hier war das. Westende der Stadt, am Westende der Stadt hat man eine Burg gebaut, um die Stadt da zu befestigen. Was Sie hier sehen, dieser Turm, der sieht jetzt aus und ist auch ein Kirchturm. Oben ist eine Glocke, hören Sie, das war aber gar kein Kirchturm ursprünglich, in dem 16. und Ende des 15. Jahrhunderts ist es gebaut, sondern ein Befestigungsturm, der Turm des Schlosses, in dem Sie jetzt wohnen. Sie wohnen da in diesem Schloss, da hinten. Das war das Schloss, was der berühmte Friedrich der Weise gebaut hat. Genau, Friedrich der Weise, derjenige, der Martin Luther beschützt. Hat ihn übrigens nie gesehen. Die meisten Leute wissen das gar nicht. Friedrich der Weise war ja ein sehr zurückhaltender und vorsichtiger Mensch. Deswegen hat er zwar seinen berühmten Professor, Martin Luther war ja hier Professor an der Universität, geschützt, hat ihn nicht verbrennen lassen. Aber er hat auch niemals so richtig gesagt, ich bin Anhänger von Luther. Sondern er hat immer, die beiden haben sich nur ein einziges Mal gesehen. Und zwar auf dem Reichstag in Rom. Diet in Rom. Denn die Bibel von Frederick the Wise, was war das? Prince Electors of the Empire. So, he was at that diet in Rom. Martin Luther war auch da. Sie kennen die Geschichte vermutlich, brauche ich nicht zu erzählen. Wie Luther auf dem Reichstag in Rom aufgetreten ist und gesagt hat, hier stehe ich. Kann nicht anders und nicht widerrufen hat und vor dem Kaiser und da war natürlich auch sein Kurfürst da. Den hat er dort gesehen, aber nur dort, niemals in Wittenberg. obwohl sie ja gar nicht weit auseinander sind. Aber ein bisschen auseinander gewohnt haben sie doch, denn wie gesagt, hier hat der Kurfürst residiert mit seinem Bruder und Nachfolger. Ich zeige Ihnen gleich noch die Türme, in denen sie gewohnt haben. Und auf der anderen Seite der Stadt, ich weiß nicht, ob Sie da schon auch einmal waren, ist das Kloster der Augustiner Eremiten. Martin Luther war ein Augustiner Eremitenmönch. Das ist an dem Osttor der Stadt. Waren Sie schon mal dort? Einer von Ihnen?
Nur zu Fuß und zufällig.
Zufällig, maybe, ja.
Yeah.
That was right on the opposite von der Stadt, also in der Ostteil. Da hat Luther gewohnt und da musste man also durch die ganze Stadt. Also die Länge der Stadt ist so ein bisschen lang gestreckt. Das liegt einfach daran, dass es an der Elbe liegt. Nicht? Das ist die Elbe da drüben und darum hat man die Stadt so an der Elbe entlang gebaut. Das ist keine große Entfernung bis da hinten hin. Nicht so gewaltig, aber immerhin. So, dies hier war also das Ganze, wo Sie jetzt waren, war das Schloss. Auch das, was Sie jetzt sehen, gehörte zum Schloss, diese Kirchen. Deswegen heißt sie ja auch heute Schlosskirche, in Englisch Castle Church. Ja, das war keine Kirche der Bürger. Die Bürger sind gar nicht da reingegangen, sondern es war sozusagen die Kapelle des Fürsten und seines Hofes. Der Fürst ist da hingegangen, hat seinen Gottesdienst gehalten, nur für den Hof. Und es war, und nun kommt Martin Luther ins Spiel, es war auch die Kirche der Universität. Der Kurfürst hat ja einige schöne Sachen für die Stadt Wittenberg gemacht, das Schloss gebaut und dann die Universität gegründet. Und da gab es keine weiteren Gebäude und hat dann gesagt, na gut, dann soll dieses auch die Kirche für die Universität. Darum haben hier alle Professoren große Vorlesungen gehalten oder sie haben auch Disputationen gemacht oder sie haben Promotionen gemacht. Also zum Beispiel Martin Luther ist zum Doktor der Theologie hier in dieser Kirche 1512 promoviert. Das war aber nicht nur er, weil er so berühmt war, er war da ja noch gar nicht berühmt, sondern jeder wurde da. Und auch, jetzt noch das Letzte, die Professoren sind hier beerdigt, in der Kirche. Darum ist auch das Grab Martin Luthers hier. So, und nun kommt also jetzt Martin Luther nach Wittenberg, wo er zuerst schon mal 1508 hier gewesen und dann ab 1511 auf Dauer. Und jetzt kommen wir zu dem berühmten Moment, weswegen wir jetzt also hier vor dieser Tür stehen. Sie haben das vielleicht schon gesehen. Das ist nun die weltberühmteste Tür überhaupt, würde ich mal sagen. Ich kenne keine andere. Auch in Amerika nicht, obwohl es ja in Amerika alles gibt, was man nur haben will. Aber ich denke mal, die Tür ist noch ein bisschen berühmter als jede Tür in Amerika. Das ist jetzt also die Tür, an der Martin Luther seine Thesen angeschlagen hat. Wir gehen vielleicht mal ein bisschen dahin. Wenn Sie genau gucken, dann sehen Sie, dass dort die Thesen stehen. Das sind die Thesen von Martin Luther. Und Sie können sich denken, das kann nicht ursprünglich sein, denn wenn Sie da immer schon gestanden hätten, hätte Martin Luther Sie gar nicht anschlagen brauchen. Das ist ja ganz logisch. Ja. Also diese Tür ist ein bisschen später dahin gekommen. Die Originaltür ist verbrannt im Siebenjährigen Krieg. The Seven Years War, Wittenberg was totally destroyed, especially the western parts of Wittenberg were destroyed in 1760. Das war das schwarze Jahr der Stadt, alles verbrannt und auch diese Kirche hat gebrannt und die Tür, die aus Holz war, ist damals verbrannt. Man hat dann später, steht da die Jahreszahl drauf, 1857, nicht? Sie können das sehen, die letzte Jahreszahl dort, 1857, hat der König von Preußen eine Bronzetür da reingesetzt und hat die
Thesen daraus geschrieben. Das ist, wie gesagt, in Bronze, aber die natürlich der Bogen und alles, das ist original. Nicht? Die Steine sind ja nicht verbrannt, sondern nur die Tür. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Can you read it a little bit?
Oh, what is written? Ich habe gestern Abend versucht.
Sie haben versucht.
Aha, ist ein bisschen. Ich kann die Tür normalerweise lesen, aber das nicht.
Ja, ja.
Können Sie das lesen?
Ich kann es lesen, ja. Also, wenn man genau hinguckt, sehen Sie, da oben ist die Vorrede und dann kommt ein Abschnitt und es kommt eine 1. Sehen Sie die 1? Ja?
Ja.
Und da versuchen wir mal, Dominus et Magister Noster, Jesus, jetzt kommt die nächste Zeile, Christus, dicendo penitentiam agiter, omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit. Steht da geschrieben. Das ist die erste These.
Latin?
No Latin? Kein Latein. Gut. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Penitence, ja, the same word, the Latin word, penitentiam, and the English word, penitence, when he says, tut Buße, Penitence, dann will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen, das ganze Leben der Christen eine Buße ist. Er wendet sich also damit dagegen, dass die Leute bezahlen für ihre Sünden und dass sie dann sagen, ja, nun haben wir ja alles gut, wir haben jetzt keine Sünden mehr, wir können machen, was wir wollen, wir haben ja Geld bezahlt. Sie kennen die Geschichte von dem Ablasshandel. Und das geht ja, die Thesen sind ja eigentlich gar keine Grundsatzerklärung der Reformation. Sie sind ganz speziell eine aktuelle Aktion von Luther gewesen, weil der Ablasshändler Tetzel, nicht weit von Wittenberg, da oben in Jüterbock, seine Ablasszettel verkauft hat. Und Luther hat das erfahren, er war auch Prediger an der Kirche und es kamen Leute zu ihm in die Beichte und haben ihm gesagt, ja, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr zu dir zu kommen, weil wir gehen dahin zu dem Tetzel und da bezahlen wir und dann ist alles gut. Und da hat Luther sozusagen aus Sorge für das Seelenheil seiner Gläubigen, der ihm anvertrauten Christen, hat er gesagt, darüber muss ich mal nachdenken, das kann doch nicht richtig sein. Ist das, gehen die Leute nicht in ihr Verderben, wenn sie das tun? Denken, sie tun etwas Richtiges und Gutes, aber in Wirklichkeit tun sie etwas ganz Falsches und sie gehen in die Hölle, wenn sie so tun. Also aus Sorge um diese Sache hat er diese Thesen geschrieben und er war selber ganz überrascht, dass so viele Leute da so viel drüber geredet haben und dass man plötzlich in ganz Deutschland, in 14 Tagen, haben alle Leute in Süddeutschland überall über diese Thesen geredet, die, wie Sie auch eben gesehen haben, ja gar nicht in Deutsch geschrieben waren, sondern in Latein. Das ist original. Er hat in Latein geschrieben, nicht in Deutsch, auch nicht in Englisch. Niemand konnte es lesen, auch in England nicht. Zu der Zeit. Ja, so. Das war, warum, vielleicht können Sie sich schon denken, warum hat er denn in Latein geschrieben? Warum nicht in Deutsch? Da hätten die Leute ja viel besser verstanden.
Die Sprache der Kirche.
Ja. Die Sprache der Kirche, aber noch viel mehr. Ich habe vorhin erzählt, was war denn das für eine Kirche? Was war das für eine Kirche? Ja. Wer war da drin?
Das war auch die Sprache der Hof, des Hofes.
Die Sprache des Hofes nicht, aber der Hof konnte, nee, die Adligen konnten normalerweise kein Latein, aber ja, the language of the university.
Yeah.
Also die Universität sprach nur Latein zu der Zeit. Also in all over Europe, ne? Wheresoever, in France, in England, in Germany, wheresoever, people, when they were at the university, they spoke Latin and nothing else. Und deswegen, und weil, und daran kann man das dann sehen, die Thesen waren bestimmt für die Universität. Dies war die Universitätskirche, dies war der Ort, wo disputiert wurde. Darum war es so ein bisschen das schwarze Brett der Universität. Wer etwas wollte, der machte es da dran. Der Kirche, ne, machte seine Thesen oder was auch immer, machte er an. Und dann sagt er, kommt, wir wollen mal darüber disputieren. Das war damals ganz beliebt, nicht? Man disputierte gerne an den europäischen Universitäten, viel mehr als heute, in Amerika vielleicht noch ein bisschen mehr und auch in England disputieren die Studenten noch mehr, in Deutschland ist das nicht mehr so verbreitet. Aber damals war das also so, dass man viel diskutierte und vor allen Dingen natürlich über Gegenstände, die noch nicht so klar waren. Und damals war diese Frage des Ablasses, Ablass, wissen Sie, Indulgence, ne, das ist jetzt war nicht so klar. Die war relativ neu und so, weiß nicht, 200, 300 Jahren hatte man erst diese Theorie des Ablasses und sie war noch nicht so deutlich. Und es gab viele Fragen. Und deswegen hat Luther da eben zum Ablass einige Fragen gestellt. Was kann der Ablass, steht da drauf, über die Kraft der Ablässe, soll diskutiert werden. Das war eigentlich nur der Sinn. Aber es steckte natürlich in Nuzzi, in diesen Thesen, seine ganze reformatorische Theologie schon darin. Und das haben die Leute erstaunlicherweise so schnell gespürt. Und darum dieser große Erfolg, den die Thesen so schnell in Deutschland gehabt haben, wie sonst eigentlich nie etwas vorher. Das war eine unglaubliche Bewegung in Deutschland, die plötzlich da war. Ja, das war also 1517, hat er das hier angeschlagen. Und ja, dann über die Reformation, das sehe ich gleich noch ein bisschen weiter. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal rein in das Gebäude. Es wird auch ein bisschen kalt, wenn man draußen steht. Sie braucht keine Jacke. Sie holen sich noch eine Jacke. Von der Jugend ist der zu, vielleicht? Ja, ist es. Ja?